Wir haben heute die 11 als Datum, aber es geht dreimal um die 13, nämlich Lukas 13, Römer 13 und Offenbarung 13. Und was in diesen drei Kapiteln vorkommt, ist so etwas in Richtung Politik und Obrigkeit oder ich nenne es mal Christ, Politik und Obrigkeit. Zwischen Lukas 13, Römer 13 und Offenbarung 13. Und da hätte ich am Anfang zunächst ein Bekenntnis, eine Erkenntnis. Das Bekenntnis ist, ich bin von Kind auf an politisch interessiert. Ich habe also schon als Schulkind, auch Grundschule schon und bis zur 8 und so weiter, Zeitungen gelesen. Das war damals Freie Presse, ist sie heute immer noch. Und ich habe dazu Radio gehört, aber dann die Sender, die aus westlicher Richtung kamen. Und dazu möglichst noch internationale Sender, BBC oder sowas, oder Call Israel, um mir selber eine Meinung bilden zu können. Und ich hatte von Anfang an zu politischen Lage oder bestimmten Entwicklungen immer eine eigene Meinung, die war selten mehrheitsfähig. Das hat sich nicht geändert. Das heißt, es hat sich alles nicht geändert. Ich informiere mich immer noch aus verschiedensten Quellen, nicht bloß aus einer Hauptrichtung, auch nicht nur aus den alternativen Richtungen, sondern ich versuche wirklich Verschiedenes aufzunehmen und dann zu schauen, kriegt man das irgendwo zusammen. Ist manchmal schwierig. Aber ich habe so meine persönliche Meinung zunächst mal und ich kann mich auch sehr gut über Politik und Dinge, die da laufen, aufregen. Das konnte ich auch schon immer. Da hat sich auch nicht so sehr viel geändert. Und jetzt kommt die Erkenntnis, Jesus war da ganz anders. Also der war politisch offensichtlich überhaupt nicht interessiert. Er hat sich kaum dazu geäußert. Ich nenne dann alle Äußerungen, aber jetzt sind wir schnell fertig. Und schon gar nicht hat er sich darüber aufgeregt, wie ich das mache. Und er hätte noch viel mehr Gründe gehabt, sich darüber aufzuregen als ich, weil er lebte unter römischer Besatzung im römischen Rechtsstaat, so nannte sich das ungefähr auch. Römische Recht haben wir heute noch. Und unter der Herodes-Dynastie, die auch nicht lustig war. Aber ihm ging es um eine viel höhere Regierung. Und für die lebte er. Und dieser höchsten Regierung wollte er unter allen Umständen gefallen und ihr Recht machen, nicht den anderen. Und das tat er auch, weil es ihm um den Höchsten und das Höchste ging. Und weil es ihm um das Höchste ging, haben ihnen die Niederungen der menschlichen Politik ziemlich kalt gelassen. Ziemlich kalt gelassen. Dabei war er nicht ignorant, also dass er es gar nicht zur Kenntnis genommen hatte. Er nennt einmal den König Herodes einen Fuchs. Wohlgemerkt einen Fuchs, nicht ein Rindvieh oder einen Idioten oder einen Verbrecher, sondern einen Fuchs. Das sind bestimmte Charaktermerkmale, auch damals schon verbunden. Und so sehr viel mehr politische Äußerungen gibt es fast nicht. Man könnte noch Markus 10 nennen. Er sagte mal, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und die Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht und da hat es nicht zu sein. Das ist schon eine deutliche Kritik auch an der Regierung und in Lukas 22 ist es vielleicht noch deutlicher. Die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so. Okay, so sehr haben sich die Zeiten vielleicht gar nicht geändert. Einmal wurde Jesus von einem Massaker berichtet. Ein Massaker an heiligster Stelle im Tempel. Verantwortlich Pilatus. Das Blut der Gläubigen mischte sich mit dem Blut der Opfertiere. Wenigstens da hätte sich Jesus aber gewaltig empören müssen, als man ihm das so mitgeteilt hat. Tat er nicht. sondern sagte stattdessen, wenn ihr euch nicht auf die allerhöchste Regierung einstellt, also euch Gott unterstellt und lernt mit ihm zu denken und ihm gemäß zu reden und zu handeln, also wenn ihr euer Leben nicht auf Gott umstellt oder wenn ihr nicht Buße tut oder umkehrt, wenn ihr nicht von Gott her denkt und zu ihm hin, dann blüht euch dasselbe Schicksal. Das ist starker Tobak. Und dann war das noch mit der Steuer, das kennen wir wieder. Ist es erlaubt und ist es vor Gott richtig, diesem gottlosen Kaiser, der sich gotteslästerlich selber als Gott verehren lässt, Steuern zu zahlen? Betreiben wir da nicht Götzendienst? Und Sie kennen die Antwort, er lässt sich eine Münze zeigen, die sie im Tempel hätten gar nicht bei sich tragen können, schon mal die Blamierten. Nur was ist denn da drauf auf der Steuermünze? Ach, das Bild des Kaisers, interessant. Dann gebt doch dem, der da draufsteht, das, was ihm zusteht. Aber gebt erst recht dem, der drüber steht, Gott, alles, was ihm zusteht. Also wir leben unter einer menschlichen Regierung, das ist das eine, manchmal sehr menschlich. Und wir leben hoffentlich unter der Regierung Gottes, unter der Herrschaft Gottes im Reich Gottes. Das ist eine Doppelexistenz, die ein Christ normalerweise führt. Oder eben genau zwei Seiten einer Medaille. Es fällt schwer, die gleichzeitig anzugucken, aber dann muss man es eben mal rumdrehen. Und Jesus sah ganz nüchtern und realistisch beide Seiten dieser Medaille. Überhaupt nicht überspannt oder irgendwas, dass er sich aufgeregt hätte oder nur das eine, nur das andere. Er hat beide Seiten dieser Medaille gesehen. Jesus war ganz nüchtern, immer. Er lehnte es ab, einseitig zu sein. Weder einseitig nur Reich Gottes, andere sehe ich gar nicht, noch einseitig rein als politischer Aktivist sich dann einzumischen und dort die Verhältnisse zu ändern, um das ein bisschen angenehmer und besser im Römischen Reich zu machen. Hat er nicht gemacht. Und schließlich stand er vor dem machtbewussten Pilatus. Und er sagt ihm, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Und auch da kennen wir die Antwort, denke ich mal. Jesus sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Dieser gottlose, sehr fragwürdige Regierungsbeamte mit einem nicht alleredelsten Charakter, dieser gottlose Kerl unter Gott, stand unter Gott und hatte seine Macht von Gott? Ja. Und jede andere Regierung auch, sie hätte keine Macht, wenn Gott sie ihr nicht gegeben hätte oder zugelassen hätte, wie auch immer, egal wie gottlos oder wie fromm sie sein mag. Das spielt dort überhaupt keine Rolle. Gott steht drüber. Immer. Und so die Überzeugung der gesamten Bibel. Das ist ein harter Brocken, entweder oder eine erlösende, befreiende Wahrheit. Können wir überlegen, wie wir das aufnehmen. Wichtiger als alle Politik ist Gottes Herrschaft. Dafür lebte Jesus. Und deshalb sagte er ebenfalls vor Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und das heißt, wer sich Jesus unterstellt, wird sich zuallererst der allerhöchsten Regierung unterstellen. Der wird zuerst Gott gehorchen. Der wird zuerst die Zustimmung Gottes suchen zu dem, was er sagt und was er tut. Der wird zuerst das Wohlgefallen Gottes suchen bei allem, was er denkt und redet und tut. Und dann ist es tatsächlich so, das ist immer so, das ist in der Physik schon so, dass im Höchsten immer das Niedrigere eingeschlossen ist. Also die höchsten Dimensionen enthalten alle niedrigeren Dimensionen immer mit. Kann ein Physiker besser erklären als ich, aber habe ich mal gelernt. Wenn das Höchste klar ist, die Sache mit Gott, dann kommt auch Klarheit in die anderen Bereiche hinein. Also dann kriegen wir auch eine Klarheit in politischer Richtung. Also, dann wird es auch mit den Niederungen der Politik und mit unserem Verhältnis zum Staat und zu unserer Regierung klarer. Aber wenn wir uns nicht zuerst der Regierung Gottes tatsächlich unterstellt haben und unterstellen immer wieder, dann werden wir mit allem, was die Bibel zu unserem Thema sagt, nicht klarkommen. Ganz bestimmt nicht. Von da ist das tatsächlich die erste Frage, die geklärt werden muss, sonst werden wir uns auch über das Weitere, was ich sage, keinesfalls einigen. Wir können uns dann trotzdem streiten, das ist in Ordnung, auch politisch können wir uns streiten. Aber dieser Punkt sollte zuerst klar sein, zumindest unter Christen. Zunächst muss klar sein, dass unser Leben Gott gehört. Er ist der Höchste und alle menschliche Regierungsgewalt steht weit, weit, weit darunter und untersteht Gott. Und übrigens, das Wort von der Losung gestern ist mir mal sehr wichtig im Theologiestudium geworden, weil ich da ganz viel gehört habe, womit ich nicht unbedingt einverstanden war oder was ich als falsch oder Verführung gesehen habe. Und dann kam dieses Wort als ein Reden Gottes, sein ist, der irrt und irre führt. Und dann kann ich damit viel gelassener umgehen, wenn ich weiß, Gott steht drüber. Und ob eine Regierung richtig führt oder irre führt, es gibt beides, Gott steht drüber. Und wenn ich das weiß, komme ich damit ganz anders klar, als wenn ich das nicht weiß und meine, aus eigener Kraft irgendwie lösen oder fördern oder beenden oder sonst was zu müssen. Okay. Das schließt übrigens ein, das ist vielleicht auch für den Hauskreis wichtig oder die Hauskreise, wenn Gott tatsächlich Herr über alles ist. Und wenn wir uns in dem Höchstrangigen einig sind, dann dürften wir uns über Zweit- und Drittrangiges nicht so schlimm streiten, dass es uns auseinanderbringt. Das dürfte dann nicht passieren. Wenn wir uns über politische Dinge oder Richtungen so streiten, dass sie uns spalten, dann haben die einen Stellenwert bekommen, der Gott gleichkommt. Dann haben wir etwas vergöttert. Und dann müssen wir alle umkehren, die wir uns streiten. Das Höchste ist Gott. Er hat Dinge zugelassen oder hineingeordnet, warum auch immer, das verstehen wir nicht immer, ich auch nicht. Aber wenn das erstmal klar ist und wir Gott Gott sein lassen, dann können wir bei dem anderen, dürfen wir unterschiedlicher Meinung sein, aber das darf uns theoretisch und praktisch nicht auseinanderbringen. Weil bei aller Meinungsverschiedenheit, die wir haben dürfen als Christen, die Bibel sagt nicht, wähl die Partei oder die oder irgend sowas, das, was uns verbindet, müsste stärker sein als das, was uns trennt, wenn Gott Gott ist. Und Gott und sein Tun ist noch viel größer als alles, alle menschlichen Machwerke und auch Machenschaften, die uns entzweien können. Also, ehe wir über bestimmte Themen streiten, wie gesagt, wir dürfen diskutieren, ne? Und streiten dürfen wir auch, aber ehe wir uns so auseinandersetzen, dass wir nicht mehr zusammenkommen, sollten wir uns erstmal darüber einigen oder nachdenken, welchen Rang diese Dinge haben und welchen Rang wir Gott und seinem Wort zubilligen und Jesus Christus und seinem Geist. Und wenn das klar ist, müsste sich in unserer Streitkultur einiges ändern, jedenfalls manchmal. Also das Evangelium hat unter Christen Priorität oder sollte Priorität haben. Und jetzt zu einigen klassischen Bibelstellen zum Thema Obrigkeit und Christ. Jetzt wird es kritisch. Wir kennen Römer 13, ich lese es trotzdem nochmal. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tu Gutes. Dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert, Gewaltmonopol, nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt er ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer dem, die Steuer gebührt, Zoll dem, der Zoll gebührt, Furcht dem, die Furcht gebührt, Ehre dem, die Ehre gebührt. Das ist durchaus ärgerlich. Und dieser Ärger lässt sich noch steigern, wenn man bedenkt, Paulus schrieb das zur Regierungszeit von Nero. Ich habe mal dessen Biografie gelesen von Suetonius, wie er ausgesprochen wird. Das war ein Lustmolch, Verbrecher und Mörder. Schlimm. Er hatte zur Zeit von Paulus, als Paulus das schreibt, noch nicht alle seine Grausamkeiten begangen, aber einen ganzen Teil schon. Ein Engel war er jedenfalls nicht. Und wenn man den Urtext liest, wird es noch ärgerlicher. Gut, dass er kein Griechisch kennt. Da steht nämlich zweimal in Vers 4, sie, die Regierung, ist Gottes, Luther sagt Dienerin, Urtext sagt Diakon. Vielleicht kennt jemand das Wort Diakon. Die Regierung, Gottes Diakon. Und in Vers 6 schreibt Paulus wörtlich, die Staatsbediensteten sind Gottes, Luther sagt wieder Diener, aber steht ein anderes Wort, Liturgen. Die Regierungsbeamten sind Gottes Liturgen. Er greift nur sich an den Kopf und sagt, Paulus, geht das noch? Verwechselst du hier was nicht? Dürfen wir uns erstmal kräftig ärgern und wenn der Ärger ein bisschen abgeklungen ist, schauen wir noch mal ein bisschen genauer hin und dazu noch ein paar Anmerkungen. Es geht in Römer 13 eher um äußere weltliche Dinge, also Steuer, Zoll und sowas, wie auch bei Jesus. Und um diese weltlichen Dinge oder Verpflichtungen muss man sich nicht unnötig streiten. Sollen die Beamten bekommen, was sie da haben müssen. Punkt. Das sagt Jesus und das sagt auch Paulus. Sie stimmen überein. Zweitens, es geht um den nötigen Respekt. Und zwar nicht wegen des Charakters oder der Kompetenz der Regierung, jedenfalls nicht zuerst, sondern wegen ihrer Stellung. Weil Gott sie an leitende Stelle gesetzt hat. Deshalb gebührt ihnen ein gewisser Respekt. Also, eine Verächtlichmachung oder Verunglimpfung der Regierenden ist keine geistliche Haltung. Regierungen laden manchmal geradezu dazu ein, bei dem, was sie so lostreten, aber es ist keine geistliche Haltung, sie verächtlich zu machen oder über sie zu lästern. Da sollten sich Christen eigentlich nicht beteiligen. Jedenfalls finde ich das weder bei Jesus noch bei Paulus noch bei anderen, wenn ich das ernst nehme. Hier steht, ihnen gebührt immer noch ein Mindestmaß an Respekt. Drittens wird vorausgesetzt, dass die Regierung Gutes belohnt und Böses bestraft. Das steht hier. Sie tut das ganz gewiss nicht vollkommen. Und wir alle kennen Meldungen, wo wir das Gefühl haben, das macht die dort falsch. Aber sie muss es in gewisser Weise tun, das Böse bekämpfen und das Gute belohnen schon aus Eigeninteresse. Wenn das Böse überhand nimmt, wird sie selber dran. Also sie müssen das Böse immer noch eindämmen, das tun sie und das tut eine schlechte Regierung immer noch besser als gar keine Regierung. Also Anarchie ist noch schlimmer. Und sie hat den Auftrag von Gott, das Böse in die Schranken zu weisen. Sie wird es nicht beseitigen, das kann sie gar nicht, weil sie nicht Menschen von innen heraus erneuern kann, das geht nicht, auch das Gesetz schafft es nicht, aber es kann und die Regierung kann das Böse zumindest auf ein Maß begrenzen und das tut sie, muss sie tun. Und vielleicht darf man auch mal fragen, was ist denn, wenn sie das nicht mehr tut, wenn sie also das Böse fördert und das Gute bestraft, dann wird es schwierig. Und wir wissen, dass Dietrich Bonhoeffer dort eine andere Meinung hatte als die andere bekennende Kirche. Und ich will weder über den einen noch über den anderen den Stab brechen. Es kann sein, dass man da zu verschiedenen Erkenntnissen kommt. Ich habe meine Meinung dazu, aber ich gestehe anderen zu, dass sie nach einem Ringen dort auch zu einer anderen Meinung kommen. Es wird hier vorausgesetzt, dass sie das Gute belohnen, das Böse bestrafen. Und dann ist der erste Satz tatsächlich schwer zu übersetzen. Wie gesagt, gut, wenn man nicht Griechisch lesen können oder ja, übersetzen muss. Luther schreibt, jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Elberfelder etwas wörtlicher, jede Seele sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan. Interessant ist dieses Wort obrigkeitlich. Da steht hyperechusais. Hyper, wissen wir, was das ist? Geht was drüber, ja? Hyper. Die Überhabenden. Man kann aber auch übersetzen die Übertreffenden, die Vorranghabenden, die Vorzüglichen, die Hervorragenden. In diesem Wort steckt ein gewisses Qualitätsmerkmal mit, die einen Vorrang, einen Überhang haben, die was voraus haben. Und dann kann man natürlich fragen, was wäre, wenn eine Regierung dieses Qualitätsmerkmal nicht hätte. Wenn man also da nichts Vorzügliches, Vorranghabendes, Hervorragendes mehr sehen kann, sondern bloß noch Niedergang, Dekadentes, Inkompetentes, Zerstörerisches. Auch dann ist wieder die Frage, gilt das dann noch? Oder müssen wir dann eher zu Offenbarung 13 kommen? Muss man nochmal schauen. Also das kann man, darf man auch mal diskutieren. Und dann leben wir im Unterschied zu Paulus und der Demokratie. Das heißt theoretisch, der eigentliche Souverän ist das Volk. Das heißt eigentlich Demokratie. Und das heißt, die Regierung soll dem Volk dienen und nicht das Volk der Regierung. Bin mir nicht sicher, ob das noch jemand weiß. Aber das ist eigentlich der Gedanke der Demokratie. Die Regierung müsste also theoretisch dem Volk untertan sein. Was wäre, wenn die Regierung den Willen des Souveräns, des Volkes missachtet oder mit Füßen tritt? Was macht man dann? Ist eine gute Frage. Man kann zum Beispiel auch die Frage stellen, zumindest, wenn eine Mehrheit der Wähler, eigentlich eine bürgerliche oder Mitte oder Rechts, wählt und da zwei führende Parteien eigentlich die Mehrheit haben und eine Partei verbindet sich mit den Verlierern, um die andere Partei zu hindern, die die zweitmeisten Stimmen hat, ist das noch Demokratie? Ist das, entspricht das dem Willen der Wähler? Kommt dort der Souverän zu seinem Recht oder wird er ausgetrickst? Diese Frage darf man mal stellen. Ich will sie jetzt nicht beantworten, aber ich will nochmal erklären, was Demokratie ist. Und da kann man schon manchmal auch ins Grübeln kommen. Und jetzt haben wir als Souverän die Qual der Wahl. Ich empfinde, dass sie noch schwieriger ist, als sie jemals war. Jedenfalls für mich stellt sich so dar. Und ich habe jetzt keine Patentantwort und vielleicht auch gar keine. Ich finde diese Wahl jedenfalls schwieriger, als wenn ich mir ein geeignetes Auto aussuche. Und ich vergleiche mal jetzt die Parteien so ein bisschen mit verschiedenen Autos. Da gibt es mehrere, ich sag mal, gute Autos mit Elektroantrieb natürlich, in verschiedenen Rottönen, also wenigstens dreien und auch grüne dazu. Die blinken links und die fahren auch links. Immer. Also sie fahren immer links herum. Ob nur im Kreis, die einen im Kreis, die anderen im Quadrat, die anderen im Rechteck, darf man nicht sagen, also Linkseck. Jedenfalls kann man so fahren, immer nach links blinken und links fahren und kann so Kilometer schruppen. Man kann da auf beeindruckende Kilometerzahlen kommen. Ich selber verstehe unter Vorankommen noch was anderes. Aber ich komme auch vom Dorf. Dann gibt es so ein merkwürdiges gelbes Auto, wo man gar nicht weiß, was unter der Haube so richtig ist. Das blinkt nie. Oder fährt nur mit Warnblinkanlage, mit beiden gleichzeitig. und schlängelt sich im Stop-and-Go-Modus irgendwie da durch. Ist ganz schwer einzuschätzen. Dann gibt es relativ großes, auch noch gutes, geht es bisher nur von guten Autos, die gut sind, schwarzes Auto mit Hybridantrieb. Es möchte gern die Kolonne anführen künftig. Und dieses Fahrzeug blinkt rechts und biegt links ab. Und damit habe ich, das ist auch für mich schwierig einzuschätzen, was da wird. Ich weiß es nicht so genau. Und dann gibt es noch ein böses blaues Auto, natürlich mit Verbrennungsmotor. Das blinkt rechts und es fährt auch rechts. Hupt auf schräg. Und der Cut oder Rußpartikelfilter scheint auch nicht ganz in Ordnung zu sein. Was soll man da machen? Ich bevorzuge ein Auto, das zuverlässig geradeaus, rechts und links fährt. Mit Verbrennungsmotor, ein bisschen Batterieunterstützung. Und Allradantrieb, sodass ich auch bei schwierigen Straßenverhältnissen noch bergauf fahren kann. Also die Wahl ist mir relativ leicht gefallen. Die Wahl jetzt fällt mir schwer. Wonach kann man sich richten? Ein erster Hinweis wäre, nicht von Propaganda leiten lassen. Und zwar von keiner Seite. Und das machen alle Seiten Propaganda. Alle. Ich habe in DDR-Zeiten ganz viel gelernt von den Tagebüchern von Viktor Klemperer, LTI heißt das. Der hat dort die Sprache des Dritten Reiches studiert und auf bestimmte Dinge aufmerksam gemacht. Seitdem bin ich da ziemlich sensibel, was Propaganda angeht. Ich habe die in der DDR schnell durchschaut, jetzt ist sie etwas raffinierter, aber sie ist genauso auch mit diesem Buch aus dem Dritten Reich, das darf man lesen, das ist noch erlaubt. Da kriegt man ganz schnell mit, was Propaganda mit, und die entdecke ich überall an ganz vielen Seiten. Davon sollte sich der Souverän bitte nicht leiten lassen, egal wer die Propaganda macht, sondern wir sollten sensibel werden, Propaganda durchschauen und uns davon nicht beeindrucken lassen und nicht drauf reinfallen. Und das wird sich nur steigern bis zur Wahl. Vielleicht in ziemlich krasse Sachen sogar noch, gibt es Anzeichen für. Ein zweiter Punkt wäre, sich selber mündig informieren aus authentischen Quellen. Also nicht nur aus dem, was die anderen über die anderen sagen, sondern mal, was sie selber sagen und meinen und versuchen, sie zu verstehen. Jahreslosung sagt, prüft alles, behaltet das Gute. Das Wort prüfen hat einen besonderen Klang im Griechischen. Es meint eher das Anerkennenswerte und Echte herausfiltern. Also es ist positiv gemeint. Und das Gute behalten ja dann nochmal das Gute oder auch Edle, vollkommene, gesunde behalten. Wo finde ich bei den Programmen, die Sie haben oder was auch immer Gutes? Oder finde ich da was? So. Also aber da mal selber sich wirklich mündig informieren. Ohne Vorurteile, wenn es geht. Das dritte oder nächste wäre, dass man mal die Gebote sich vornimmt und schaut, gibt es da Schnittmengen zwischen Gottes Wort, den Geboten und dem, was die Parteien wollen. Da denke ich zuerst an den Lebensschutz und zwar von ganz von Anfang bis ganz zum Schluss. Ich denke, das ja, ist das Erste, wo ich drauf gucken muss, was wollen da die verschiedenen Parteien, was haben sie vor oder was haben sie bisher getan. Das Zweite wäre der Schutz von Ehe und Familie nach einigermaßen biblischen Richtlinien. Weil dies beides ist erstmal das Fundament. Ohne das kann keine Gesellschaft bestehen. Also wenn die Keimzellen, wenn die kleinen Zellen nicht gesund sind und nicht leben dürfen und man den eigenen Nachwuchs vernichtet und dann sich wundert, dass die Rente nicht gezahlt reinkommt. Also das sind ganz fundamentale Sachen, wo man mal gucken muss, was sagen dort die einzelnen Parteien, was haben sie dort vor. Dann kann man auch fragen, wie gehen Sie, du sollst nicht stehlen, mit dem Eigentum des Souveräns um? Wofür geben Sie Ihre Steuern aus zum Beispiel? Oder auch, wie gehen Sie mit dem Mittelstand um, dass er genug Eigentum behält, dass er und auch so wirtschaften kann, dass der Mittelstand tatsächlich die Gesellschaft tragen kann und darf? Oder wird es abgeschafft? Ich denke, da muss man hinschauen. Weil das eine Gesellschaft trägt, dass ein gesunder Mittelstand funktioniert, ist meine Meinung zumindest. Ich bin kein Wirtschaftler, aber ich sehe es so. Und dann, dass man schaut, haben Sie eine demütige, konstruktive Haltung zur Umwelt und zur Mitwelt. Also schützen Sie die Umwelt wirklich. Und ich bitte dazu mal nicht nur Parteien und Politiker zu fragen, sondern auch Naturschützer und Biologen. Die sehen die Dinge manchmal etwas anders und sind aber viel näher dran an dem, worum es geht. Ja. Und bitte beachten, dass auch ursprünglich edle Anliegen zu einem Gott oder Götzen werden können oder zur Ideologie. Und dass dann etwas einen absoluten Wert bekommt, zum Beispiel das Klima oder was man dafür hält, dass man dem alles andere unterordnet und dass man nicht mehr sieht, dass es um den Menschen geht und die Umwelt zu ihm passt und wir uns aber nicht unsere Umwelt versauen dürfen. Also, aber es ist immer so, wenn etwas zur Ideologie wird, sag ich, geht es immer tödlich aus. Egal, die beste Sache, wenn, sobald die zur Ideologie wird, sogar das Christentum mit Kreuzzügen und ähnlichem Blödsinn, sobald es zur Ideologie wird, wird es zerstörerisch. Und dann zerstöre ich die Umwelt im Namen des Umweltschutzes. Das kann man hinkriegen, wenn man ideologisch sich verrannt hat. Also auch da, es geht um Umweltschutz, er ist wichtig, es ist Gottes Schöpfung. Und er wird die verderben, die die Erde verdorben haben, sagt Offenbarung 11. Also bitte im Ernst nehmen. Aber hinschauen, ist das konstruktiv, ist das eine demütige Haltung zur Umwelt und so weiter. Ja? Also dort mal genauer hinschauen. Ich denke, man kann auch schauen, welche Haltung haben diese Parteien zum Thema Krieg und Frieden. Das ist ja fundamental. Wenn es dort aussetzt, haben wir alle ein Problem. Mir selber macht Sorge, wenn jemand sagt, er könnte Putin 24-Stunden-Ultimatum stellen oder hätte keine Angst vor dem Atomkrieg. Das macht mir Sorge, wenn jemand so redet. Mir. Andere finden es vielleicht cool. Aber dort mal zu schauen, wie ist dort die Stellung? Und das Allerwichtigste wäre, wenn wir unter Gott leben und einen Draht zu ihm haben und tatsächlich auch die Stimme von Jesus hören, dass wir Gott fragen, was könnte ich denn mit einigermaßen gutem Gewissen wählen? Wo würdest du ja sagen? Also am Ende muss ich auf mein Gewissen hören. Und das sollte aber mit dem, was ich von Gott erkennen kann, im Einklang sein. Also es lohnt sich da zu beten und sagen, Herr, wofür gibst du mir? Es gibt manchmal so, da hat man grünes Licht innerlich oder hat einen Frieden drüber oder so. Also das kann ich machen. Ich bin nicht glücklich, aber das kann ich machen. Glücklich sein, weiß ich nicht, ob das geht bei der Wahl. Ich finde es schwer. Aber kann man auch anders sehen, darf man anders sehen. Okay? Das vielleicht zur Wahl. Was die Bibel immer wieder klar sagt, ist, es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Das ist jetzt wieder schwierig, aber es ist so, auch an Pilatus und Kaiser Nero hatten ihre Macht oder Machtzulassung von Gott. Das muss uns bei allem, was wir überlegen, klar bleiben. Das heißt, dass eine Auflehnung oder Rebellion gegen Gottes zulassenden oder Gottes ausdrücklichen Willen keine so gute Idee ist. Es könnte durchaus sein, dass sich ein Volk eine Regierung wählt oder Gott eine Regierung einsetzt zum Gericht über das Volk. Das haben wir auch im alten Israel, wenn wir da mal lesen. Da gibt es einige Stellen dazu. Und nachdem aller Wohlstand und alle Freiheit und alles Gute bei uns nicht dazu geführt haben, dass wir Gott näher gekommen sind, sondern es hat sich unser Volk noch nie so radikal und rapide von Gott entfernt, wie in den letzten Jahrzehnten, 20, 30 Jahren, könnte es sein, dass Gott zu einem vielleicht letzten Mittel greift, dass er Menschen durch Gericht, Nöte und Niedergang wieder zu sich ruft, weil wir anders gar nicht mehr hören. Weil wir Gott vergessen, wenn es uns so gut geht. Jedenfalls buchstabiere ich das immer mal wieder und mir drängt sich dieser Gedanke so ein bisschen über unser Land auf, übrigens auch über unsere Kirche. Das heißt immer noch, dass Gott etwas Gutes vorhat, dass er nämlich ruft. Es ist noch nicht sein Endgericht, ja, sondern es gibt Gerichte Gottes, die uns zurechtbringen wollen. Und wenn wir Segnungen nicht mit Dankbarkeit und Glauben und Hingabe beantworten, dann kann er zu anderen Mitteln greifen, damit wir ihn doch nochmal ernsthaft suchen und zu ihm finden. Und dann müssen wir auch diese Wege von Gott annehmen. Ich hatte von der Predigt eines ukrainischen Pastors schon am Anfang des Krieges, und er sagte, dieser Krieg hat was mit Gott zu tun. Offenbar haben wir Gott nicht verstanden oder ihm nicht gefolgt. Er lässt das jetzt zu. Damit hat Gott uns was zu sagen, was wir anders nicht hören würden oder nicht gehört haben. Wir stellen uns darunter. Und es ist nicht geistlich, den Sieg der einen oder anderen Seite zu beten, sondern wir fragen Gott, was er jetzt vorhat und stellen uns darunter. Es hat mich beeindruckt, das mal zu hören. Es kam nicht in Nachrichten. Aber das ist eine Haltung, wo jemand tatsächlich die Bibel und Gott ernst nimmt. Und ehe wir jetzt in Rebellion oder unter Aufregung verfallen, bitte mal, deswegen sage ich mal, Gott fragen. Er hat Pläne, die ich auch nicht einsehe, aber ich habe so meine Vermutung manchmal. Und das sollten wir ihm zugestehen, dass er zu Mitteln greift, die uns vielleicht nicht begeistern, die aber trotzdem uns zum Besten sind, immer noch. Gott ist so. Und dann geht es siebtens, wie schon gesagt, in Römer 13 mehr um äußere Dinge, also Steuern, Zoll und sowas. Dort sollten wir eben nicht betrügen, auch wenn es uns nicht schmeckt, was da verordnet ist. Ich lese nie in meiner Bibel, also ich habe es noch nicht gefunden, dass sich die Gläubigen von Regierungen hätten verbieten lassen, Gottes Wort zu verkündigen oder zu evangelisieren, sich zu treffen, Gemeinschaft zu pflegen, zu beten, Gott zu loben, auch in Liedern, und das Herrenmahl und Abendmahl miteinander zu feiern. Dort hat eine Regierung, soweit ich das erkennen kann, nicht hineinzureden. Da geht es um Steuer und Zoll und äußere Dinge, aber nicht um die geistlichen Dinge. Und dort gilt der Satz, den Petrus mal gesagt hat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da gab es auch ein Regierungsverbot. Das kann natürlich dann auch Gefängnisstrafe und Märtyrertod bedeuten. Hatten unsere Gemeinde jetzt in Lengefeld gerade eine Ausstellung über Märtyrer des 20. Jahrhunderts aus Sowjetunion, Ukraine, baltische Staaten, Deutschland. Es ist beeindruckend, wenn man diese Biografien liest, wo Menschen Gott mehr gehorcht haben als den Menschen. Und Paulus, der ja diese Unterordnung unter die Regierung fordert, ist er selbst von dieser Regierung oft genug ins Gefängnis gesteckt worden, weil er ihr nicht so untergeordnet war, wie sie es gerne gehabt hätte, sondern nur so, wie Gott es wollte. Er musste mit dem Vorwurf leben, die widersetzen sich den Anordnungen des Kaisers und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Also er wurde ins Politische gezogen, obwohl er nicht politisch war, sondern Untertanen eigentlich forderte. Totalitäre Herrschaftssysteme und Obrigkeiten werden, da wird es immer Reibung geben mit den Christen, weil totalitäre Regime in Lebensbereiche hineingreifen wollen, die sie nichts angehen. Und wo Christen dann Widerstand leisten müssen oder nicht gehorchen dürfen, auch wenn wir zur Sünde verführt werden sollen und so weiter. Wir gehören ihm mit Leib und Leben und nicht einer irdischen Regierung. Und da darf man durchaus auch mal zurückfragen, was haben wir uns alles verbieten lassen? Und war das vor Gott richtig? Vor Menschen war es offen richtig, aber ob es vor Gott richtig war, ist, finde ich, immer noch fraglich. Ist nicht geklärt, wird auch nicht geklärt. Aber Gott wird es klären. Und manches, was jetzt passiert ist, auch Antwort Gottes darauf. Denke ich. Es gibt noch ähnliche Bibelstellen, Titus 3. Da steht, wir sollen uns den Regierungen unterordnen, den Gesetzen gehorchen, für gute Werke bereit sein, niemanden mit Worten niedermachen, friedfertig und gütig sein, mal etwas umschrieben. Oder 1. Petrus 2, derselbe Petrus, der gesagt hat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, schrieb, ich fasse es ein bisschen zusammen, ordnet euch menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen, also um Jesus willen, nicht weil ihr Angst vor denen habt oder weil ihr dies alles so toll findet, darum geht's nicht, sondern um des Herrn willen, also nicht Kriecherei, nicht deutscher Untertanengeist, den lehrt die Bibel nicht, das ist was völlig anderes, sondern weil ihr einem anderen Herrn untersteht. Also wir stehen immer in Würde unter einer Regierung, nicht kriecherisch, das ist nie gemeint. Tut dabei Gutes, schreibt er und überzeugt damit, tut das als freie Menschen. Jesus hat uns freigemacht, um des Herrn willen. Oder 1. Timotheus 2, 1 bis 4 fordert Paulus zu intensivem Gebet auf für alle Menschen, besonders für alle in Regierungsverantwortung. Und er nennt auch ein Ziel, dass wir unser Leben ungestört und im Frieden führen können, gottesfürchtig und in Würde. Dass wir unser Leben ungestört und im Frieden führen können, gottesfürchtig und in Würde. Und deshalb haben Christen immer für Regierungen gebetet, auch die Kirchen. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal. Das ist auch das, was nur Christen tun können. Und selbst wo sich die Kaiser zu Gott erklärt haben, haben die Gemeinden für den Kaiser gebetet. Dem Bewusstsein, dass er der Herr aller Herren drüber steht und der König aller Könige. Ja? Und sie haben zu dem einzig wahren Gott gebetet, nicht zu dem Regierungschef oder Kaiser. Aber sie haben für den Kaiser gebetet. Das ist das Wichtigste. Das ist unser wichtigster Dienst, den wir meistens vernachlässigen. Oder sehr viel. Und alles andere ergibt sich wieder daraus. Wenn ich für jemanden bete, dann kann ich ihn schlecht im Anschluss verfluchen. Also dann beißt sich was. Ja, wenn ich ihn segne, dann wird sich das auch auf meine Sprache sonst auswirken. Hoffentlich, sonst bete ich nicht ehrlich. Oder nicht ganzheitlich, dann spalte ich was ab. Und dann gehöre ich dann nicht ganz dem Herrn, sondern nur teilweise. Also wenn ich für die Regierung bete, dann werde ich anders über sie reden, als wenn ich das nicht tue. Und wenn ich durch mein Gebet alles unter der Herrschaft Gottes weiß, auch die Regierung, dann werde ich vor der Regierung keine Angst haben, aber ich werde sie respektieren, weil Gott sie eingesetzt hat oder zugelassen hat, wie auch immer. Ja, und dann gibt es eben Römer 13 noch Offenbarung 13. Und ich hatte Paulinum, ein Lehrer in Bibelkunde, der aus der bekennenden Kirche kam, ursprünglich war er damals schon alt, und er sagte immer, lest bitte nicht nur Römer 13, sondern auch Offenbarung 13 und lest das bitte zusammen. Und da steht, dass es am Ende einen super Regierungschef geben wird, an der Spitze einer super eine Weltregierung. Und dieser Supermann oder diese Superregierung wird für Frieden und Sicherheit sorgen, steht in meiner Bibel. Und die Bibel nennt diesen edelsten aller Menschen das Tier. Finde ich interessant. Und Tier kommt in der Offenbarung insgesamt 36 Mal vor. Und 1 plus 2 plus und so weiter bis plus 36 ergibt 666. Und das ist zugleich die Zahl des Tieres. Die Offenbarung ist sehr genial, schon in den Zahlen. Und da merkt man, wie das inspiriert sein muss. Den, der sich als neuer Heilsbringer präsentiert, nennt die Bibel den Anti-Heilsbringer, den Anti-Christus oder anstelle Christus. Und den, der alle Gegensätze zu überwinden scheint und alles vereinigt, nennt sie den Widersacher. Und die Regierung, die mit neuen Gesetzen alle Diskriminierungen scheinbar beenden wird, diese Regierung nennt sie den Gesetzlosen oder den Repräsentanten dieser Regierung. Ein super Mensch mit super Macht und die Bibel sagt ein Tier. Und sie sagt, alle werden es verehren und anbeten, diese Regierung, und alle werden sich für dieses Tier markieren lassen. Also ein Zeichen auf- oder eindrücken, einprägen lassen. Und nur mit diesem Zeichen können sie noch einkaufen und verkaufen oder haben Zutritt zum öffentlichen Leben. Wie so etwas funktionieren könnte, durften wir hier vor nicht allzu langer Zeit schon ein wenig üben und Erfahrungen machen. Weiß nicht, ob sich manche noch erinnern. Das war nicht das, was da steht. Aber man konnte sehen, wie das funktioniert. Und auch eine Regierung, von der wir in Offenbarung 13 lesen, steht immer noch unter Gottes Herrschaft und unter Gottes Zulassung. Und selbst diese Regierung des Antichristen hat ihren Platz in Gottes Heilsplan, ob uns das passt oder nicht. Aber sie wird nicht mehr Gottes Diakon oder Liturg genannt, das steht dort nicht mehr. Sondern sie wird als satanisch entlarvt. Das steht eindeutig dort. Man kann durchaus auch sehen, dass Regierungen auch ein satanisches, dämonisches Element haben und dass diese Elemente vielleicht auch zunehmen. Und so lesen wir in Offenbarung 13 auch nichts mehr von Untertan sein. Im Gegenteil, dort steht, wer sich dem Tier unterordnet, von ihm prägen lässt, ihm gehorcht, der wird mit diesem Tier für immer verloren gehen. Nur die, die widerstehen, werden von Gott angenommen. Und da steht, hier braucht es Glauben, Standhaftigkeit, Weisheit und Verstand. Aber halt, es eine sehr herausfordernde Zeit sein wird. Glauben, Standhaftigkeit, Weisheit und Verstand. Und was uns retten kann, ist nur Gottes Erwählung, der Eintrag in das Buch des Lebens. Wir sind wieder bei dem, dass wir unter die höchste Autorität gehören und dass das klar sein sollte. Und die Offenbarung und auch die Bibel sonst rechnet mit der Möglichkeit, dass man diesen Eintrag verspielen kann, dass man aus diesem Buch gelöscht werden kann. Da sollten wir aufpassen. Wir stehen erstmal drin, aber es gibt die Möglichkeit, dass Namen gelöscht werden. So verstehe ich das mit dem Buch des Lebens. Und die Bibel sagt, durchschauen werden wir das Ganze nur, wenn wir das Zeugnis Jesu haben. Dieser Ausdruck kommt 7-mal in der Offenbarung vor, die das Zeugnis Jesu haben. Das ist ein Genitiv, den kann man verschieden übersetzen. Das Zeugnis über Jesus zu ihm hin, die ihn bezeugen, oder das Zeugnis, das Jesus ausstellt. Es hat das mit dem Heiligen Geist zu tun. Der Heilige Geist bezeugt Jesus, wird immer Jesus groß machen, auf Jesus hinweisen. Das ist das, was die ganze Offenbarung auch tut. Sie weist auf Jesus hin. Das ist ihr Fokus, nicht der Antichrist. Jesus ist ihr Fokus, der wiederkommende Herr. Und Zeugnis Jesu heißt aber auch, dass der Geist von Jesus her uns sagt, wie Jesus etwas sieht. Also, dass Jesus durch den Geist unserem Herzen Zeugnis gibt, wie er die Dinge sieht. Und deswegen wird es an anderer Stelle auch aufgelöst, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Und wir lesen schon bei Pfingsten, wie Petrus predigt, dass der Heilige Geist ein prophetischer Geist ist. Er zitiert Joel, wo die Prophetien vorausgesagt werden, dass alle prophezeien werden. Das heißt nicht, dass jeder Christ ein Prophet ist. Aber es heißt, dass jedes Schaf die Stimme seines guten Hirten kennt und auch unterscheiden kann von anderen Hirten, die in die Irre führen. Und das heißt, dass wer einen Draht zu Jesus hat, wo dieser Geist da ist, dass er ein inneres Gespür dafür entwickelt, womit Gott einverstanden ist und womit nicht. Und dass er ein inneres Gespür entwickelt, wo Gott drin ist oder wo der Teufel drin ist. Und das müssen wir lernen. Also die Stimme von Jesus kennen und dann als Nachfolger von Jesus nur dorthin gehen, wo auch Jesus hingeht und nur dort mitmachen, wo Jesus mitmacht. So steht es da. Und so stehen wir als Christen tatsächlich in einem Spannungsfeld zwischen Römer 13 und Offenbarung 13. Und diese Spannung kann ich nicht auflösen. Die müssen wir tatsächlich aushalten. Vielleicht darf ich noch einige Beobachtungen mitteilen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und wenn ich das, was wir erlebt haben, oder ich, oder wie ich es erlebt habe, die Linien ausziehe, dann drängen sich zumindest mir ziemlich ernüchternde Erkenntnisse auf. Ich bitte Sie, da mit Freiheit umzugehen. Sie müssen mir das nicht abnehmen jetzt. Sie dürfen das anders sehen. Okay, es ist jetzt meins. Aber es könnte auch sein, es hat was mit dem Durchblick zu tun, den Gott geschenkt hat. Ich weiß es nicht. Oder es ist was dabei. Ich hoffe eigentlich, dass ich falsch liege. Aber wir sollten wach sein und nicht schlafen. Die Befürchtung Nummer eins. Angenommen, so ein Mann wie Adolf der Wahnsinnige, der unser Land und die Welt innerhalb von 12 Jahren ins schlimmstes Unheil gestürzt hat, käme wieder auf die Bühne. Nur mal angenommen, ich bin der Überzeugung, es würde alles wieder genauso funktionieren oder sogar besser wie vor 80 oder 90 Jahren. Propaganda würde genauso gut funktionieren. Die meisten würden sie nach wie vor nicht als Propaganda erkennen, Ausnahme Viktor Klemperer und einige wenige anderen. Oder wären nicht willig oder auch nicht fähig, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Paulus sagt noch, weil sie die Liebe zur Wahrheit aufgegeben haben, schickt ihnen Gott eine dämonische Macht der Verführung. Und ich habe große Sorgen auch um unsere Christenheit hier, die nun noch fragt, fühle ich mich in der Kirche oder in der Gemeinde wohl? Es möchte ein schönes Wellnessprogramm sein. Wenn ich mich gut fühle und Frieden habe, ist es in Ordnung. Die fragen gar nicht mehr, ist das wahr, was dort verkündigt wird und gelebt wird? Und dann nur noch funktioniert es, kriege ich Hilfe und fühle ich mich wohl. Das ist mordsgefährlich, diese Haltung. Liebe zur Wahrheit brauchen wir, um durchzukommen. In der Gemeinde genauso wie im Staat. Also Propaganda würde genauso funktionieren. Wo Propaganda nicht wirkt, würden Druck und Angst greifen, um die Regierungsziele durchzudrücken. Wo Angst und Druck nicht stark genug sind, würde das Denunziantentum nachhelfen, das in unseren Tagen genauso blüht wie im vergangenen Jahrhundert. Es gibt sogar Stellen, wo man jetzt anonym Dinge anzeigen kann. Also es wird staatlich auch gefördert, das Denunziantentum. Jedenfalls würde dieselbe Mehrheit wie damals aus Überzeugung oder Untertanengeist oder Angst mitmachen. Und das Ganze würde noch wesentlich besser funktionieren als im 12-jährigen oder 40-jährigen Reich, weil unsere technischen Möglichkeiten um ein Vielfaches besser sind. Also ich denke an die Allgegenwart der Massenmedien. Ich denke an die Allgegenwart des allwissenden Dr. Google, der unsere Meinung ja sehr stark formt, dem, was er bringt und was er auch weglässt, also was man dort findet. Er hat ja eine Monopolstellung, was Informationen angeht. Und die beeinflussen unser Denken. Wir werden zur Manipulationsmasse. Und dann die Allwissenheit der Überwachungstechniken eröffnen Möglichkeiten, von denen Hitler und auch die Stasi nur träumen konnten. Wir hatten Angst, dass uns jemand eine Wanze in die Wohnung setzt, jetzt tragen wir sie freiwillig bei uns. Also das hat sich ganz schön geändert. Befürchtung Nummer 2. Angenommen, es würde tatsächlich stimmen, was die Bibel über die letzte Zeit sagt. Also angenommen, die Offenbarung würde nicht nur verschlüsselte Botschaften enthalten für das damalige Römische Reich oder Domitian oder sowas, sondern, dann hätten die sich ja längst erledigt, sondern angenommen, die Offenbarung wäre aktuell und angenommen, es würde stimmen, dass Jesus wiederkommt und sich vorher ein Anti-Messias oder antichristliches Herrschaftssystem etabliert. Und dieses Herrschaftssystem würde Frieden und Sicherheit versprechen, Gesundheit durch gewisse Maßnahmen, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung und Rettung des Weltklimas. Ich bin mir sicher, die Kirchen wären die Ersten, die diesem Herrscher und diesem System huldigen würden und ihm im vorauseilenden Gehorsam dienen. Und ich meine damit nicht nur die großen Kirchen, sondern die kleinen und sogenannten freien Gemeinden, Gemeinschaften und Vereine, oft genauso oder zum Teil noch intensiver. Jedenfalls habe ich solche Beobachtungen gemacht. Und der unpolitische Jesus warnt in seinen Reden, die letzte Zeit betreffen, am häufigsten und am dringendsten vor Verführung. Bitte lest mal Matthäus 24, wie oft auch das Thema Verführung kommt. Das ist das dominierende Thema. Und Verführung kommt in der Regel von Führern, also von führenden Leuten. Und Verführung kommt in der Regel im Namen des Guten. Im Namen des Schlechten greift das nicht. Da kann ich mit Druck und Angst Dinge machen, aber wenn ich verführen will, muss ich mit dem Guten kommen. Geht gar nicht anders. Und die, die besonders gut sein wollen, sind ja die Frommen. Und es muss sich jeder, ja, es ist so, wir wollen besonders gut sein. Und das sieht man auch an der Kirche, was sie verlauten lässt. Wir wollen noch besser sein als der Staat in bestimmten Dingen. Das ist so ein, und wir müssen entscheiden, wollen wir gut sein und anständig und richtig stehen? Wollen wir zu den Anständigen und Guten und Richtigen gehören oder wollen wir Jesus nachfolgen? Also sind wir politisch korrekt oder prophetisch korrekt? Das schließt sich meistens aus. Und da müssen wir eine Entscheidung treffen. Wir sind beim Thema Christ, Politik und Obrigkeit. Und ich hatte gesagt, Jesus hat sich nicht für Politik interessiert. Aber der unpolitische Jesus hat die bedeutsamsten politischen Aussagen gemacht. weil es ihm um das bedeutungsvollste Reich ging. Und um Gottes Herrschaft sollte es uns auch zuallererst gehen. Und alles andere sollte dem untergeordnet sein. Und wenn das klar ist, stellt uns das einerseits eine Freiheit, der wir den Regierenden um Gottes Willen uns unterordnen können, ohne dass uns ein Zacken aus der Krone fällt. Und stellt uns gleichzeitig in die Freiheit zu widerstehen, damit wir die Krone des Lebens nicht verlieren. Und dies beides brauchen wir, beide Freiheiten. Dass wir dort widerstehen, wo es um Gottes Willen notwendig ist oder wo wir von den Vorgesetzten oder dem Staat zu sündhaften Verhalten gedrängt werden. Aber die erste und die wichtigste Frage, aus der sich alles andere ergibt, ist und bleibt, stehen wir unter der Oberherrschaft Gottes? Gehört unser Leben Jesus? Folgen wir seinem Geist? Und damit auch seinem Wort. Und der Rest wird dann klar werden. Soweit erstmal.